Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste.
Wie es war am Anfang, so auch jetzt und in aller Zeit und in Ewigkeit.
Maria mit dem Kinde lieb uns allen deinen Segen. In Lourdes zeigt unsere liebe Frau, indem sie sich die unbefleckte Empfängnis selber nennt, eben wer sie ist, wer sie ist. Und es ist sicher klar, dass uns hier etwas aufgibt. Das Wesen der Mutter Gottes, das Wesen Mariens ist tatsächlich dieses ganz und gar durchdrungen und erfüllt sein vom Heiligen Geist, Braut des Heiligen Geistes, Gefäß des Heiligen Geistes. Und in diesem Sinne können Sie einmal ein bisschen schauen, wenn Sie die verschiedenen Titel oder Anrufungen Mariens sehen, sehen Sie hier genau diese Entsprechung. Der Heilige Geist erbringt die Gabe eben zum Beispiel der Klugheit. Es ist die Gabe des Rates. Die Gabe des Rates, diese berühmte Gabe, die uns erlaubt, eben in den verschiedensten konkreten Situationen das zu tun, was Gottes Willen ist. Das ist eine Gabe, dass der Heilige Geist uns gut berät, in jedem Augenblick. Und dann ist es die Mutter des guten Rates. Das ist genau dasselbe. Der Geist des Rates gibt und wirkt durch die Mutter des guten Rates. Nicht? Der Geist der Stärke, dann ist die starke Jungfrau, Virgo Potens. Nicht? Der Geist der Stärke. Er ist der Konsolator und sie ist die Konsolatrix. Er ist der Tröster, sie ist die Trösterin. Es ist wunderbar, dass Sie hier diese Entsprechungen eigentlich Schritt für Schritt sehen, die eigentlich in der Tat beweisen, wie der Heilige Geist in allen diesen Dingen mit Maria verbunden ist. Und dieses Wirken des Heiligen Geistes durch Maria beruht auf einer innersten Vereinigung des Heiligen Geistes mit ihrer eigenen Person. Und das ist dann ihr übernatürliches Wesen. Noch bevor sie ihre Berufung erhält, muss man erst sagen, wer sie ist. Sie wurde von Gott auserwählt, nämlich der Platz, das Gefäß, der heilige Berg zu sein, wie die Heilige Schrift sagt, auf den sich Gott niederlassen wird. Und zunächst einmal lässt sich Gott wie in einer Wolke da nieder, um diesen Berg zu heiligen, zu durchdringen, so unbefleckt und rein zu bewahren und zu halten, wie es sonst nichts dergleichen in der ganzen Schöpfung gibt. Und so ist Maria von vornherein eben diejenige, die Auserwählte. Die unbefleckte Empfängnis, das ist der Anfang ihres Seins, bedeutet, sie ist der reinste Plan, den Gott überhaupt von seiner Schöpfung gemacht hat. Wir haben das einmal kurz angesprochen. Und dieser Plan ist genau das, was Gott mit seinen Geschöpfen machen will. Das Ziel eben der Schöpfung ist die Verherrlichung, die unsagbare Glorie, die Freude in aller Ewigkeit. Und das eben senkt Gott von Anfang an in das Geheimnis Mariens ein, indem er sie so sehr mit sich selbst verbindet, dass die Väter keine Worte finden, um diese Nähe Mariens zu Gott beschreiben. Und das ist ihr Wesen seit ihrer unbefleckten Empfängnis, nicht erst seitdem sie Gottes Mutter wird. Sie ist unbefleckte Empfängnis vom ersten Augenblick ihres Daseins und bereits in den Gedanken Gottes seit aller Ewigkeit. Seit aller Ewigkeit, weil Gott eben keine Zeit hat und nicht in der Zeit eingebunden ist, sieht Gott dieses sein Meisterwerk. Sieht durch Gott dieses Wesen, das alle anderen Wesen unendlich übersteigt. Die ganzen anderen, wie wir gesagt haben, können wir eine Pfütze zusammenbringen, die Engel und Menschen und das ganze Weltall. Und sie ist ein Ozean praktisch ohne Ende. So sieht Gott dieses Wesen, diese kleine Maria, die Tochter von heiligen Anna und dem heiligen Joachim, aber die zugleich eben das ist gleichsam die äußere Seite, die konkrete Gestaltung ihres Daseins, dass sie eben diese Tochter ist. In dem Augenblick aber wird sie herausgenommen praktisch aus der ganzen geschöpflichen Ordnung und wird praktisch in das Leben Gottes hineingelegt. Sie wird gleichsam das Komplementum der heiligsten Dreifaltigkeit, wenn man so sagen kann. Sie grenzt, sagen die Heiligen, um irgendwelche Worte zu finden, sie geht bis an die Grenzen der Gottheit. So geht sie, wie sonst niemand, weder Engel noch Menschen. Und das ist grundgelegt in ihrer unbefleckten Empfängnis. Sie ist so voll von Gott, dass Gottes Liebe in die Welt ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, dass in Maria tatsächlich alles nur total, ganz und gar Liebe ist. Diese Liebe, die Sie mit jedem Wort Mariens sehen und hören. Und diese Worte Mariens, woraus die kommen, aus dem Herzen, das ganz Liebe ist, nämlich ganz voll von der Liebe Gottes. Das Herz Mariens, eben vom Heiligen Geist eben gebildet in seiner Schönheit, ist voll eben dieser Gabe Gottes. So könnte man eben Maria als die unbefleckte Empfängnis definieren. Und wenn es der heilige Maximilian sagt, die Immaculata, dann möchten wir sie eben so grüßen und so vor uns haben, wie sie eben vor Gott seit Ewigkeit und in alle Ewigkeit ist. Nämlich als dieses allerreinste, höchste Geschöpf, das eben alle anderen übersteigt und so ganz und gar voll Gottes ist, voll von Gott ist, insbesondere voll von dieser herrlichen Liebe, die eben der Heilige Geist selber ist. Gefäß, Bau des Heiligen Geistes, Personifikation des Heiligen Geistes, könnte man sagen, Gegenwart des Heiligen Geistes, der Heilige Geist in Aktion oder die Sichtbarkeit des Heiligen Geistes auf Erden, könnte man sagen. Und insofern ist die schönste Frucht vom Pfingsten eigentlich Maria, nämlich als diejenige, die uns den Heiligen Geist plastisch vor Augen stellt. Wo ist der Heilige Geist? Nie anders als in Maria. Wie wirkt der Heilige Geist? Nie anders durch Maria. Sieht man Marias liebende Augen, verstehe ich, wer der Heilige Geist ist. Sehe ich Maria liebende Hände, ihr liebendes Segnen, verstehe ich, was der Heilige Geist tut. Sehen Sie, so ist es. Nun gehen wir einen Schritt weiter. Nachdem wir gesehen haben, dass die Grundlage des Seins der Immaculata ist ihre unbefleckte Empfängnis, ihre Unbeflecktheit, O Immaculata, fassen wir mit dem heiligen Maximilian zusammen, fragen wir uns, ja, was jetzt der Heilige Geist mit seiner Braut tut? Denn der Heilige Geist kommt ja in diese Welt, er ist ja gesandt, ist eine Sendung. Genauso wie vorher Christus gesandt wurde. Das heißt, Gottes Interesse an uns, an der Welt besteht, dass der Vater eben seinen Sohn sendet. Das ist die Mission. Die Mission des Sohnes, des Vaters ist, die Welt zu erlösen. Und jetzt hören wir, dass der Vater und Sohn sich damit nicht begnügen. Nachdem der Sohn sein Werk vollbracht hat, seine Mission erfüllt hat, eben, ich habe das Werk erfüllt, das du mir aufgetragen hast und jetzt darf ich wieder zurück zu dir, sagt Christus am Vorabend seiner Himmelfahrt. Aber jetzt hören wir mit großem Erstaunen, bevor Christus die Welt verlässt, verspricht er den Heiligen Geist, den Tröster, der uns in alle Wahrheit einführen wird, der die Gabe, die ganze Gabe der Liebe Gottes sein wird. Und dieser Heilige Geist eben ist ja Gott selber und das ist die zweite Mission, die Gott eben inszeniert zu unserem Heil. Also sehen wir, unser Christentum ist nicht nur die Sendung Jesu Christi und das Wirken Jesu Christi, sondern mit dem Wirken Jesu Christi das Wirken des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist wird also gesandt. Er benutzt sich nun in dieser Sendung seines Werkzeugs. Das Werkzeug par excellence, dessen er sich immer bedient, ist seine eigene Braut, das Geschöpf, das so hoch erhoben wurde, dass es eben, wie gesagt, die Gegenwart des Heiligen Geistes selbst in der Welt genannt werden kann. Und nun fragen wir uns, was der Heilige Geist ist auf der Welt so tut. Was ist sein Wirken? Das allererste Wirken ist, dass er eben schon die menschliche Natur Jesu Christi eben gründet. Er ist der Verantwortliche. Wir sagen es ja im Glaubensbekenntnis und in den Litaneien. Im Schoß der Jungfrau Maria vom Heiligen Geist gebildet. Sehen Sie, meine Lieben, das ist so sehr interessant, dass hier die Menschwerdung Christi, wenn wir im Credo singen, nicht? De Spiritu Santo ex Maria Virgine. Also hier ist es ein gemeinsames Wirken des Heiligen Geistes, der hier nun sein Meisterwerk hervorbringt. Und das Meisterwerk, das der Heilige Geist zusammen mit seiner Braut hervorbringt, ist Jesus Christus, ist die menschliche Natur Christi und damit das menschliche Blut, das kostbare Blut Christi und damit das heiligste Herz Jesu. Das ist es doch, das Interessante. Hier sehen wir, wie der Heilige Geist mit der Jungfrau Maria, mit seinem Gefäß, mit seiner Braut eben zusammen die größten Dinge wirkt. Und wie geschieht das? Der Heilige Geist wirkt das, Die menschliche Natur Jesu Christi wird gestiftet durch diese Überschattung des Heiligen Geistes, wie der Engel sagt. Der Heilige Geist wird dich überschatten. Die Kraft macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Nicht? Der Heilige Geist wird über dich kommen. Das heißt eben, sein ganzes Wesen hineinwerfen. Seine Kraft und seine Macht und seine Allmacht, die getragen ist von der Liebe und Barmherzigkeit, wird nun eingeflößt ins innerste Wesen Mariens. Und das Ergebnis dieser Vereinigung vom Heiligen Geist und Maria, diese mystische Vereinigung, ist die Menschwerdung Jesu Christi. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und Jesus Christus wurde in diesem Augenblick Mensch. Insofern ist jetzt der Heilige Geist eben am Werk. Der Heilige Geist nun ist derjenige, der Maria zur Mutter Jesu und damit zur Mutter Gottes macht. Nun sehen wir auch den Grund, warum Gott eben sie so über alle anderen Geschöpfe erhoben hat. Warum eben Gott, der ewige Gott, sie freigestellt hat von der Erbsünde und sie davor bewahrt hat. Warum er sie so rein und heilig gemacht hat, eben auf dieses Wunderwerk hin, dass der Heilige Geist zusammen mit ihr wirken wird, nämlich die Menschheit Jesu Christi. Und wenn wir die Andacht zum heiligsten Herzen Jesu im Monat Juni haben und zum kostbaren Blut Jesu im Monat Juli, dann sehen wir immer, das ist das Werk des Heiligen Geistes in Maria und mit Maria. Weder der Heilige Geist allein, noch Maria allein, sondern beide zusammen. Und das ist nun sehr wichtig zu sehen, dass wir hier auf das große Zentraldogma unserer lieben Frau kommen. Nach der unbefleckten Empfängnis, ich sage jetzt nicht historisch, sondern historisch war es zuerst die Mutterschaft Mariens und dann die unbefleckte Empfängnis, sondern ontologisch, das heißt seinsgemäß, kommt zuerst die unbefleckte Empfängnis, denn das ist, bevor sie Mutter Gottes wurde, klar, sie wurde Mutter Gottes, als sie 15 Jahre alt wurde. Und vorher war sie seit dem ersten Augenblick ihres Daseins Immaculata. Und ihre unbefleckte Empfängnis hat eben diese Liebe, die der Heilige Geist in sie hineingesenkt hat, jeden Tag vervielfacht. Ihr Herz hat sich geweitet mehr und mehr ohne Ende. In dem Augenblick, als sie eben in der Lage war, ja, wissen Sie, das ist nämlich so, dass wenn Sie einmal etwas Gutes tun, bekommen Sie eine Gnade. Und mit dieser Gnade dürfen Sie das nächste Mal etwas mehr Gutes tun. Und so weiht sie sich der Mensch ins Unendliche. Der Heilige Geist, könnte man sagen, er potenziert und vervielfältigt seine Liebesgaben in dem Augenblick, wo die Mutter Gottes mitarbeitet. Nun, wo die Mutter Gottes, wo Maria mitarbeitet, das macht er übrigens auch bei uns, eben darauf wartet der Heilige Geist. Das tut sie nicht nur von Zeit zu Zeit wie wir und unterbricht es durch unsere Gleichgültigkeit oder wir tun sogar eben annullieren durch unsere Sünde. Bei Maria geschieht das nicht. In jeder Sekunde vervielfältigt sich die Liebeskraft des Heiligen Geistes, weil Maria auf das antwortet. Das Antworten ist ja das Geheimnis der Liebe. Gott gibt, Maria antwortet. Die Antwort Mariens bewirkt, dass Gott noch mehr gibt. So, und jetzt kommt eben der große Augenblick, wo Maria ganz frei eben das erfüllt, wozu sie geschaffen worden ist. Der Heilige Geist kommt nicht automatisch über sie und sie wird nicht zu einem toten Werkzeug, wie du da jetzt diesen Füller da benutzt, um irgendwas zu schreiben oder einen Besen oder sonst etwas. Sie muss ganz frei antworten. Deshalb ist ihr ganzes Wesen auch so, bringt auch so viele Verdienste. Deshalb eben schenkt der Heilige Geist mehr. Das ist das freie einander geben, einander schenken, das immer größer, größer bis alle Ewigkeit und nie aufhört. Und nun sehen wir eben, was daraus kommt. Es ist das ganze Leben Mariens, das im Licht des Heiligen Geistes plötzlich neu vor uns aufleuchtet. Der Heilige Geist bewirkt nun auf ihr freies Ja-Wort hin, mir geschehe nach deinem Wort, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Er bewirkt nun, wie es die Heilige Kirche lehrt, die Menschwerdung Christi, das Fleischwerden des Wortes. Christus kommt in Maria hinein und dieser Christus wird Mensch, das kann Maria nicht bewirken. Maria bringt die Materie, sie bringt ihren Leib, sie bringt ihr Blut, sie gibt ihr Herzblut und von dieser Materie wird der Leib, das Blut, das Herz Christi eben geschaffen und hergestellt. Aber die wirkende Kraft, die das tut, ist nur Gott selber, nämlich der Heilige Geist. Und so sehen wir nun das große Mariendogma, Maria die Mutter Gottes. Das ist ihr ganz, ganz großes, ihr Seinsgrund, wofür Gott sie so geschaffen hat, dafür, dass sie Mutter Gottes wurde. Dass sie eben die Mutter Jesu Christi wurde Und das alles, was damit bedeutet, dass Jesus Christus sich von ihr abhängig macht. Und jetzt sehen wir weiter. Sehen Sie, in dem Augenblick kommt in unserem Leben das Muttersein. Maria wird Mutter Jesu Christi und Jesus Christus gibt uns ein Beispiel, das unverständlich ist. Jesus Christus wird seiner Mutter immer gehorchen. Jesus Christus wird immer und überall das tun, was seine Mutter tut. Ist das nicht irgendwo unwürdig? Ist das nicht übertrieben? Jesus Christus ist Gott, Maria ist nur Mensch. Und darauf können wir antworten, nein, es ist nicht übertrieben, weil Maria, wenn sie etwas sagt, wenn sie etwas bittet, wenn sie ihren Mund aufmacht, wenn sie eine Geste macht, wenn sie die Augen aufmacht, wer schaut durch ihre Augen? Wer spricht durch ihren Mund? Wer bittet Jesu etwas zu tun? Wer verlangt von Jesus Wasser zu holen oder das Geschirr zu waschen? Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist alles, der in Maria tut. Sie tut nichts aus sich selber. Sie ist geführt vom Heiligen Geist. Genauso, wenn du deine Firmung lebst, wird der Heilige Geist dich inspirieren und führen und alles durch dich tun. Du kriegst Inspiration, du tust es, aber du bist geführt vom Heiligen Geist. Das ist ja das Geheimnis der Firmung. Das ist ja die Sendung des Heiligen Geistes. Sonst wären die Apostel dann am Pfingsttag genauso scheu und dumm gewesen, wie sie vorher gewesen waren. So. Und jetzt sehen Sie, der Heilige Geist also wirkt durch Maria. In ihr wird sie eben, wenn ich so sagen, die Autorität Jesu. Und tatsächlich, wenn der Heilige Schrift sagt, Jesus Christus ließ sie vom Heiligen Geist führen. Der Geist führte ihn. Der Geist führte ihn dahin. Und im Geist tat er alle diese Dinge. Und so sein ganzes Leben. Und nun sehen wir, dass Maria ihre Pflicht, ihre Funktion oder ihre Berufung voll und ganz lebt. Sie wird immer ganz Mutter Gottes sein. Mutter Gottes. Mutter heißt eben die Mama Jesu, die Mutter Jesu, mit allem, was es bedingt. Die totale Liebe Mariens zu ihrem Sohn, die Tanzhingabe Mariens an ihren Sohn, dass sie nur noch für ihn lebt. Sie geht in ihrer Berufung auf, wie man sagt. Sie ist nichts anderes als Mutter Gottes. Sie tut alles, was Jesus will. Sie tut alles, was der Heilige Geist sie inspiriert zu tun. Und insofern lebt sie das Gottesmuttersein in der vollkommensten Weise. Nie wird eine Mutter so vollkommen Mama und Mutter sein, wie Maria es Jesus Christus gegenüber gewesen ist. Das bedeutet aber dann in dem Augenblick alles, was darum in der heiligen Familie geschieht. Wenn Maria Mutter Gottes ist, dann heißt es, dass sie eben diese Ordnung der Gottesmutterschaft, wie es der Heiland ihr gibt, eben auch lebt. Dann kommt der heilige Josef dazu, dann kommen die ganzen Pflichten im stillen Leben, im verborgenen Leben. Das wird sie alles absolut vollkommen tun und immer als ein Ausdruck ihrer Gottesmutterschaft. Aber wenn Jesus Christus am Kreuze stirbt, schon etwas vorher klingt es an, wenn Maria plötzlich schon am Anfang des öffentlichen Lebens schon teilnimmt an der Arbeit Jesu Christi, an seinem Erlösungswerk. Und das ist auch sehr wichtig. Als Maria Jesus Christus empfangen hat, wusste sie ja schon, dass sie mit Jesus, dem Haupte, auch alle Glieder des mystischen Leibes irgendwo empfangen hat. Dass sie irgendwo schon Mutter aller Glieder des mystischen Leibes wird, indem sie Glieder des Hauptes wird. Aber das war noch nicht sichtbar. Das wird sich ja zum ersten Mal, wenn diese Glieder erstmal erscheinen. Und die erscheinen zum ersten Mal beim ersten Wunder Jesu Christi, wo Maria da ist und Jesus bittet, dieses Wunder in Kana Galiläa bei der Hochzeit zu wirken, nämlich Wasser in Wein zu verwandeln. Das ist das erste Wunder, das Jesus Christus wirkt, eben in seinem öffentlichen Leben und Maria steht dahinter. So bittet sie, so wird sie zu einer Fürbitterin, die bereits eingeht in ihre nächste Berufung. Diese Berufung bekommt sie ganz klar, als sie unter dem Kreuze Jesu steht. Und Jesus Christus, sie nun, da sie seine Mutter war, ernennt unsere Mutter zu sein. Das ist die geistliche Mutterschaft. Und dadurch, dass er sie ernennt, unsere Mutter zu sein, Frau, siehe dein Sohn, Sohn, siehe deine Mutter, in dem Augenblick sieht man, dass Jesus Christus sie hineinzieht in sein Erlösungswerk. Sie wird nun mit ihm gehen. Das beginnt schon in Kana, das beginnt schon im ersten Augenblick der Menschwerdung, aber nimmt Gestalt an im ganzen öffentlichen Leben und insbesondere, wenn Jesus Christus in sein Leiden geht, wo er sein Leiden nicht leiden will, ohne die ganz innige Teilnahme der Mutter. Und jetzt wird Maria plötzlich getrieben vom Heiligen Geiste. Und das ist auch wieder wichtig. Der Heilige Geist nimmt sie nun hinein, nicht nur in das Leben Jesu Christi, sondern in seinen Auftrag, in seine Mission, in sein Erlösungswerk. Die Mission Jesu Christi, Kraft des Heiligen Geistes, wird nie eine Mission allein sein, sondern der neue Adam, wie es der heilige Paulus so schön sagt, wird sein Erlösungswerk, die Rettung der Welt, nie anders tun als immer in Verbindung mit der neuen Eva. Was nichts anderes bedeutet, wie die großen Päpste uns erklärt haben, Pius X. In seiner wunderbaren Enzyklika Ad Diem Illum und dann wieder Pius XII. Wie Mystici Corporis und so weiter. Diese Päpste erklären uns in einer ganz tiefen Weise, dass unsere liebe Frau am Erlösungswerk Christi teilgenommen hat. Sie hat daran teilgenommen, er der Erlöser, sie die Miterlöserin. Er der neue Adam, der die Welt nicht erlösen wollte und die neue Menschheit nicht hervorbringen wollte unter den Beitrag der neuen Eva. Eva meist Mutter der Lebendigen. Christus ist der Stifter der Erlösung, Maria ist die Mutter der Erlösung. Das ist ihre Anteilnahme. Der Redemptor, der Erlöser, der natürlich durch sein Blut alle Sünden reinigt, alle Sünden tilgt, uns befreit von den Fesseln der Feinde und uns die Pforte des Himmels wieder öffnet und uns das Leben Gottes schenkt. Aber all das verbunden in Vereinigung mit Maria. Maria ist seine Helferin, die Helferin, um eben das Leben, das ewige Leben, die heiligmachende Gnade und alle übernatürlichen Gnaden in den Seelen seiner Kinder, der Kinder Gottes, zu stiften. Und deshalb steht Maria unter dem Kreuze und wird da unsere Mutter. Weil, wie eben Jesus Christus nicht allein leiden wollte, er wollte, dass alles, was er in seinem Körper, in seinem Leibe erleiden wollte, er wollte, dass das alles die Mutter Gottes in ihrer Seele und ihrem Herzen mitleide. Deshalb, was Christus erlitten hat an seinem Leib, sehen Sie gleichsam in Kopie, was Maria erleidet in ihrer Seele und ihrem Herzen. Und deshalb wird Maria die Mutter aller Kinder. Aber in welcher Weise? Unter größten Schmerzen gebiert Maria uns unter dem Kreuz in tausenden Toten. Sie stirbt und nur durch ein immerwährendes Wunder Gott nicht erlaubt, dass sie eben vom Übermaß der furchtbaren Schmerzen, die sie zu erleiden hat, wegen uns und unserem Heile eben selber physisch stirbt. Das wird sie nicht tun. Gott bewahrt sie davor. Aber das mindert ihren Schmerz nicht, sondern potenziert ihn. Sie tragt diesen Schmerz nur aus der Kraft eben, die der Heilige Geist ihr gibt, der eine übermäßige göttliche Kraft gibt, die auch übrigens in Jesus selber wirkt. Nun schauen wir, was ist das, was die Mutter Gottes so sehr leidet? Zuerst einmal leidet sie, wie jede Mutter hier vielleicht verstehen kann, in einer ganz einfachen Weise, wenn sie ein Kind haben, das sie über alles lieben. Und sehen, dass dieses Kind gefoltert wird vor ihren eigenen Augen oder furchtbar schmerzt und leidet oder fast stirbt. Dann hat die Mama, die ihr Kind liebt, die leidet mehr darunter, ihr Kind leiden zu sehen, als wenn sie das selber leiden müsste. Die würde sehr gerne die furchtbaren Schmerzen oder die Tortur oder diese Bosheit, die anderen Menschen diesem Kind zufügen, selbst auf sich nehmen, als mit eigenen Augen zusehen zu müssen, wie ihr geliebtes Kind leidet. Jede gute Mutter weiß, was ich sage. Ich denke, dass das sehr klar ist. Wenn es jede gute Mutter hier schon merkt und klar weiß, wie ist es erst bei Maria, die ja nur für Jesus gelebt hat, die ja nur eine einzige Sehnsucht hatte, dass die Dornen, die ins Haupt Jesu Christi, in ihr eigenes Haupt gehen würde. Sie hätte so gerne, so unsagbar gerne die ganze Leiden Christi auf sich selbst genommen und musste sich das alles tatenlos sozusagen und hilflos ansehen. Sie stand da und musste sehen, wie ihr eigener Sohn am Kreuze unter diesen tausenden Wunden zu buchstäblich verblutete. Und sie stand da und ihr Herz war zerbrochen, so zerbrochen, weil sie eben nichts tun konnte. Sie war hilflos da und musste nur zuschauen. Das ist das Schlimmste für eine Mama, die ihr Kind liebt und sie kann nichts tun. Da zerreißt seinem Herz. Und das ist der Mutter Gottes geschehen, auf Millionen Weise, stärkere Weise, als bei jeder besten Mutter das geschehen kann. Aber dann gibt es noch etwas anderes. Als Jesus sagt zu seiner Mutter, siehe dein Sohn und uns Kinder Mariens macht, jetzt muss die Mutter Maria etwas akzeptieren, was menschlich gesehen die Kräfte jeglichen Heroismus übersteigt. Verstehen Sie, wenn Sie ein geliebtes Kind haben und plötzlich dieses Kind jetzt sagt, ich gehe weg, Mama, und nimmt dir irgendeinen Fremden, der herkommt und sagt, das ist jetzt, der nimmt meine Stelle ein, das ist jetzt dein Kind. Die Mama, die wird zerbrechen. Ich kann nicht irgendein fremdes Kind, das ich überhaupt nicht kenne, das mir völlig gleichgültig ist, jetzt als geliebten Sohn annehmen. Das ist physisch unmöglich, nicht? Jetzt überlegen Sie sich mal, dass Sie hier den Mörder Ihres eigenen Kindes haben. Eine Person, dass ihr eigenes Kind mit ganz klarem Kalkül Stück für Stück zermalmt und zerstört hat und ermordet hat. Und jetzt wird von dir verlangt, diesen Mörder, diesen Banditen und diesen Mörder deines eigenen Kindes als Kind anzunehmen. Das übersteigt völlig die Möglichkeiten sogar der größten Heiligen. Das schafft man nicht. Das kriegt man nicht, wie man sagt, übers Herz. Ich meine, das ist ja der Mörder meines Sohnes. Und jetzt muss Maria, die Mutter Jesu Christi, eben alle diese Banditen und Mörder, alle von Anfang bis zum Ende der Zeiten als ihre eigenen Kinder annehmen. Und das heißt nicht irgendwie so ein bisschen die Liebhaben, ein klein bisschen so, muss es ja nicht, sondern es wird von ihr verlangt, diese Kinder genau mit derselben Liebe zu lieben, wie sie ihren Sohn liebt. So ist es ja. Das ist das, was wir nicht verstehen können. Wir können sagen, oh Maria, du liebst deinen Sohn überaus und mich auch ein bisschen, hoffentlich, nicht? Ein klein bisschen, ja. Das ist nicht wahr. Die Liebe Mariens zu dir ist dieselbe Liebe, weil sie keine andere hat, mit der sie ihren eigenen Sohn liebt. Jetzt können Sie sich das vorstellen, was das der Mutter Gottes kostet, wenn sie so etwas hört und so etwas akzeptieren muss. Das ist akzeptierter Beweis, dass sie unter dem Kreuze stand. Sie fiel nicht in Ohnmacht und sie rannte nicht weg. Sie stand, sie bleibt da. Und sie hat das angenommen. Und so sind wir alle wiederum gerettet worden. Und so wurde die Mutter aller eben der Christen unter diesen furchtbaren Schmerzen. Und so ist Maria in diesem Punkt genau Miterlöserin. Das hat Jesus Christus in tiefster Weise anders erlebt, nämlich als Schöpfer und bester Ursprung eben von eigenen Kindern verraten, verlassen, verschmäht zu werden. Er hat sein Leben für mich dahin gegeben und ich renne von ihm weg und will das nicht empfangen. Das ist der furchtbarste Schmerz für Christus, dass so viele eben das Leiden, das er für ihre Sünden getragen hat, einfach nicht annehmen, sondern in den Schmutz werfen. Und aus diesem Grunde muss man sehen, dass Maria etwas erlitten hat, was die Leiden aller Märtyrer unendlich übersteigt. Und deshalb wird sie ja die Königin der Märtyrer. Alles dieses geschieht in der Verborgenheit ihres Herzens. Und deshalb ist es schön zu sehen in der Ikonografie, dass eben das Herz Mariens durch diese Schwerter durchbohrt wird. Eben diese furchtbaren Schwerter sind genau diese furchtbaren Leiden, die eben damit verbunden werden. Ja, und das will ihr Sohn. Und ein drittes Leiden ist ja, dass Jesus Christus es anschauen muss, wie seine Mutter am allermeisten torturiert wird und ihre Seele und ihr Herz sozusagen zermalmt wird unter diesen Sünden. Und er muss ihr, verstehen Sie, das zubereiten. Das heißt, warum leidet Maria so furchtbar? Weil sie ihren Sohn so leiden sieht. Und warum leidet Jesus so furchtbar mehr? Weil er dies seiner Mutter antun muss. Er kann sie davor nicht bewahren. Er könnte sagen, ich erspare ihr diesen Schmerz. Er spart ihr keinen Schmerz. Sie müsst den Kelch trinken bis zur Neige. So, wenn Jesus Christus seine Mutter sieht, dann verdoppelt sich sein Schmerz. Nicht nur, weil er eben der Schmerz über alle Sünden, sondern dass er das noch seiner Mutter antun muss, die noch so viel leiden muss, wegen diesen ganzen Sachen. Und wenn die Mutter das sieht, dann verdoppelt sich ihr Schmerz, weil sie sieht, dass Jesus Christus so doppelt leidet, wegen der Sünde der ganzen Welt und weil er seine geliebte Mutter so leiden sieht. Das macht Maria konkret zur Miterlöserin. Und das alles ist in Maria nur möglich, weil sie so voll des Heiligen Geistes ist. Weil der Heilige Geist hier die Stärke ist, weil der Heilige Geist sie hält in jedem Augenblick und sie in einer wunderbaren Weise tatsächlich buchstäblich am Leben erhält, dass sie nur bis zum Ende leiden kann. Das ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und jetzt sehen wir den Heiligen Geist noch mehr. Denn was ist nun die Aufgabe Mariens, abgesehen von diesem ganzen Leiden? Was tut Maria, wenn sie unter dem Kreuze steht? Was ist das, was aus ihrem Herzen kommt? Da ist alles nur überströmende Liebe bis ans Ende. Sie bleibt dem Heiland treu, bis ans Ende. Das ist die größte Liebe. Hier wird das Kreuz und die Schande des Kreuzes und die ganzen Beleidigungen und Schreie, dieses Verlassen der Apostel, dieser Verrat des Judas, dieses Wegrennen von allen, alles sind untergeworfen. Das Häufchen, das unter dem Kreuz steht, ist doch lächerlich im Vergleich zu denen vielen, die noch 5 Tage vorher Hosanna gesungen haben. Wo sind sie denn alle? Und hier dieses kleine Häufchen. Ich meine, was ist das für ein Trost, wenn alles drum und rum schimpft? Die Gleichgültigkeit der ganzen Leute von Jerusalem, die vorher noch gesagt haben, Hosanna, und jetzt lachen sie über ihn. Die Wut und den Hass der Juden, die jetzt, dieser Hass, der jetzt erfüllt ist, und die Schadenfreude. Der Triumph des Teufels, der alle diese anschürt. Ich meine, vom Kalvarienberg ist alles, was rumrum geht, satanisch. Da ist nichts mehr normal. Verstehen Sie? Da sind die Leute alle verrückt geworden in diesem Hass zu Christus. Ich meine, die können Dinge tun, die man sonst nie noch um dem Schwerverbrecher beginnt. Die Dornenkrone auf den Kopf setzen, einen durchs Blut geißeln, wo andere schon 100 Male gestorben wären. Das muss stärker sein als die Kraft selbst eines boshaften Menschen. Das muss eine Besessenheit sein vom Teufel, der sich richtig wühlt in Freude, eben Jesus Christus so leiden zu sehen. Und die machen da alle mit. Bis auf die, können Sie sich mal vorstellen, diese hohen Priester, Jesus Christus, das ganze Blut läuft raus. Die leidende Mutter dann, und die können nichts anderes tun, als eben den zu verlassen, und so weiter und so fort. Wo jeder andere sagen muss, es wird wohl Zeit sein, dass ich jetzt meinen Mund zumache, denn nicht, das ist einfach zu viel. Und so sehen wir eben ganz Kalvaria von diesem schwarzen Dunkel des Teufels umgeben und inmitten dieses tiefsten Dunkels Jesus Christus in seiner grenzenlosen Liebe zum Vater und zu uns und Maria in ihrer ebenso von Christus gegebenen, vom Heiligen Geist grenzenlosen Liebe zu ihm. Das ist unsere Berufung, wenn wir bei der Heiligen Messe unter dem Kreuze stehen. Das ist sehr wichtig. Eben die Mitleiden. Mitleiden, das bedeutet, das ist diese Liebe, die alles mitmacht, die nicht wegrennt, die dasteht und alles nur gibt und nur fasziniert, in tiefsten Tränen da auf jede Wunde schaut und ich bin da. Die trösten will, aber kein Wort mehr herausbringen. Die einfach nur da ist. Und das ist die Liebe, die das Geheimnis des Kreuzes umgibt. Das Abendlicht des Karfreitags nach der Dunkelheit, das wieder kommt. Der Sturm, der gelegt ist. Das Blut, das fließt. Und bereits die Seelen des Alten Testamentes reinigt und ihnen Christus bringt. Diese ersten Gnaden, diese erste, wenn ich so sagen, das erste Abendrot am Karfreitag selbst, das ist diese Liebe, die aus dem Herzen Mariens springt. Das ist der Heilige Geist in ihr, sehen Sie. Und jetzt in diesem Augenblick, was geschieht noch? Wie gesagt, das Blut. Jesus Christus hat nun Maria mitgenommen und sie wurde zur neuen Eva und Miterlöserin. Und als neue Eva wird sie nun Mutter. Und eine Mutter gibt. Und das Geben, was sie gibt, ist das, was sie empfangen hat. Sie empfing nun die Früchte dieses Kreuzesbaums, dieses Kreuzesholzes. Sie empfing nun alles, was Christus gegeben hat, sein Blut, sein Licht, seine Liebe, seine Vergebung, die Verzeihung aller Sünden, die Gnaden der Bekehrung, die Gnaden der Heiligung, die Tugenden, alles kommt vom zerbrochenen, offenen, geöffneten Herzen Jesu und fließt ganz klar ins Herz Mariens und vom Herzen Mariens weiter in die Seelen. Mit anderen Worten, Maria Miterlöserin. All das geschieht im Karfreitag. Und jetzt sehen Sie mal ein bisschen auf das, was ich geschrieben habe. Der Grund, dieses Fundament hier, das ist, woraus alles kommt, das ist Immaculata Conceptio. Maria kann das alles tun, weil sie ist. Was sie ist, ist, sie ist die unbefleckte Empfängnis. Sie ist die Braut des Heiligen Geistes. Sie ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Sie ist voll von der Liebe des Heiligen Geistes. Ihr Herz schlägt nur, weil der Heilige Geist in ihr lebt und alles bewirkt. Ihre Gedanken, Worte und Werke und nicht in einer einzigen Weise, noch so kleiner Weise, dem ein Hindernis entgegenstellt. Der Heilige Geist kann sich voll entfalten in ihr. Und die volle Entfaltung in ihr bringt eben diese neue Sendung, ihre Sendung, was sie zu tun hat, nämlich am Erlösungsfeld Jesu Christi teilzunehmen und an der Mission des Heiligen Geistes. Das geht in eins zusammen. Und so sehen wir nun Maria Mutter Gottes, 25. März, Maria Miterlöserin, Kalvarienberg und Maria Mittlerin aller Gnaden. Und das ist genau das, was die Mutter Gottes eben in uns wirkt. Und das sind diese großen Geheimnisse, die in einem einzigen Wort zusammengefasst werden können. Unbeflecktes Herz Mariens. Das ist nämlich, was die Mutter Gottes in Fatima uns erklärt. Das ist genau die Weiterführung von Lourdes. Das wollte ich eben damit sagen. Lourdes, Fatima. Lourdes hat diese Grundlage uns da gezeigt. Nie hat die Mutter Gottes so Großartiges gewirkt vor, mit Abgesehen von Guadalupe, als in Lourdes. Und jetzt, Lourdes wird gleichsam eben weitergeführt, nicht aufgehoben, aber weitergeführt durch diese herrliche Offenbarung, wo die Mutter Gottes uns tiefer erklärt, was ihre Aufgabe in der Welt ist. Mutter Gottes zu sein, es ist zunächst ihr mütterliches Herz, das sich ausgießt ganz auf ihren eigenen Sohn. Und dann wieder Mutter der Menschen zu sein, das ist ihr mütterliches Herz, das sich ganz ausgießt auf uns. Darüber werden wir später noch einmal sprechen, aber das nur damit Sie jetzt diesen ganzen Sinn dieses Gekritzels hier sehen, was da eigentlich gemeint ist. Nun sehen Sie, habe ich Ihnen schon gesagt, dass hier Immaculata Conceptio, das ist die Grundlage. Das, was die Mutter Gottes zu tun hat in dieser Welt, zuerst einmal während ihrem kurzen Leben auf Erden mit Jesus und dann bis zum Jahre ihrer Himmelfahrt und dann bis zum Ende der Zeiten eben in der Heiligen Kirche, das ist ihre Aufgabe, das ist ihre Mission, das ist ihr Werk, was sie zu vollbringen hat. Das ist der Weg, den sie geht, verstehen Sie? Und dieser Weg führt zum Ziel. Und das ist wiederum diese drei folgende Aufwaltung der Grundlage, Weg, Ziel. Grundlage deines Daseins, dann der Weg deines Daseins und Ziel. Freudenreiche, schmerzhafte, glorreiche Rosenkranz. Oder eben Grundlage, das sind die Prinzipien, aus denen du lebst. Nämlich eben die Prinzipien, die Grundlagen, das ist das Fundament, das deine Taten bestimmt. Wenn dein Fundament das Fundament eines Freimaurers ist, dann werden deine Taten bestimmt sein in der Suche nach dem Paradies auf Erden, nach einer besseren Welt, nach der Erfüllung deiner Kassen mit allen anderen Freimaurern und eben die Welt zu beherrschen. Wenn deine Grundlagen, deine Prinzipien katholisch sind, christlich, was sagen wir erst modernistisch, dann wirst du eben mit Jesus und Maria versuchen, ein gutes Leben zu leben, viel Geld zu haben und von allen angesehen zu sein und den guten Mensch von Sichuan, wie der Bertolt Brecht geschrieben hat, darzustellen. Wenn du katholisch der Tradition misst, dann hast du verstanden, dass deine Grundlage darin besteht, dass du Gott zu lieben hast, jeden Tag, jede Stunde, aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele und den Nächsten wie dich selbst, eben Gott zu dienen und so deine Seele zu retten, indem du die anderen auch mitrettest. Das ist die Grundlage meines Lebens, das sind die Prinzipien. Das sagt der heilige Ignatius auch ganz deutlich. Erst einmal, ich bin geschaffen, alles von Gott. Mein Ziel ist nur, tagtäglich heim zu Gott, näher mein Gott zu dir. Das Ziel meines Lebens ist nicht ein Paradies auf Erden, ist nicht ewig hier zu bleiben, sondern durch dieses Tränental, durch diese Wanderung zu gehen, eine Pilgerfahrt, die endet mit der ewigen Herrlichkeit, mit dem Himmel, mit der ewigen Herrlichkeit und vor allen Dingen die Hölle zu vermeiden. Das ist meine Perspektive. Das ist die Grundlage, auf die ich meine Gedanken, meine Worte, meine Taten, meine Arbeit, meinen Alltag aufbaue. Und meine Ferien auch. Und mein Shopping übrigens auch. Alles. Auf den Grundlagen lebt der Mensch, es sind die Prinzipien, die einen leiten. Zweites Prinzip ist, dass wir die Dinge dieser Welt benutzen, wie der heilige Ignatius sagt, um zu Gott zu gelangen. Dass wir sie als Mittel benutzen, um dieses Ziel zu erlangen, um diese Prinzipien auch zu leben. Das bedeutet, dass wir die Mittel, die wir bekommen haben von Gott, die materiellen Mittel, die Umgebung, die Situation, die Mentalität, in die wir leben, auch unsere Familie, eben, die uns dazu gegeben sind, uns zu helfen, eben Gott zu dienen, ihn zu lieben und unsere Seelen zu retten. Nämlich eben dadurch in den Himmel zu kommen und die anderen, unsere Geliebten, mit in den Himmel zu führen. Und das Dritte ist, das wozu wir sie geschaffen sind, für den Himmel, für die Ewigkeit und nicht für diese Zeit. Und aus diesem Grunde, sagt der heilige Ignatius, sollten wir uns eine Gewohnheit machen, dass wir uns nicht an dieses Zeug alles dauernd hängen. So sehr diese Dinge der Welt uns beeindrucken und beeindrucken müssen, sind es keine letzten Dinge, sondern vorletzte. In dem Augenblick muss ich sie immer sehen im Hinblick auf die Ewigkeit und meinen Frieden bewahren und Gott vertrauen. Seht, meine Lieben, das sind die Grundsätze. Diese Grundsätze haben wir gesehen, die werden uns von Maria erinnert, von der Immaculata Conceptio. Wenn ich auf die Maria schaue, dann sehe ich sie immer als Himmelswesen. Und mein ganzes Leben wird ausgerichtet auf sie, das heißt von der Erde zum Himmel. Und nicht von der Erde zum Paradies auf Erden. Und nicht von meinem Zimmer zum Geldbeutel, zur Bank und zum Geschäft und wieder zurück. So. Und jetzt kommt das Zweite, das ist die Grundlage. Jetzt muss ich aber diese Grundlagen, die Prinzipien leben. Wir haben jetzt gute Exerzitien gemacht und sagen, ja, Pater, von nun an werde ich so leben. Ich will jeden Tag daran denken, wenn ich aufwache, heute einen Schritt näher zur Ewigkeit. Und alles, was ich heute tue, Gebet, Arbeit, Opfer, Leiden, Gespräch mit den anderen, alles zur Ehre Gottes und zum Heil der Seelen. Bist du ganz überzeugt? Jawohl, schön. Aber, dann kommt der nächste Tag, dann sieht man, dass diese Grundsätze irgendwann mal am Morgen noch 2 Minuten da sind, vielleicht auch 5 Minuten. Irgendwann im Tag mal zwischendrin wieder kommen, wenn ich ein Wort vom heiligen Ignatius oder vom heiligen Maximilian lese oder heiligen Schrift und Gebet mache. Und am Abend des heutigen Tages dann sagen, ja, es hat wieder nicht geklappt, nicht? Den Tag über habe ich wieder gelebt. Die Grundlage meines Lebens war mein Geldbeutel. Die Grundlage meines Lebens, das Ziel meines Lebens, das war, dass ich heute eine Show abziehe und wirklich als ein guter Mann bin. Das war das sind die ganzen Errungenschaften und Ambitionen, die ich vor mir hatte. Und jeder hat andere, nicht? Der eine will nur seinen Bauch füllen, der andere, der will groß rauskommen. Der andere, der hatte so richtig, der hat einen Stress, weil er halt jetzt seinen Mann stehen muss und was immer, das kennen wir ja alles. Und deshalb, auf dem Weg, kann ich nicht ohne Maria sein. Wenn sie in den Prinzipien meines Lebens das Fundament ist, die Immaculata Conceptio als Fundament, der ein Fundament wiederherstellt, im Blick auf ihr, so wird mein tagtägliches Leben eben auch durch sie durchdringen sein müssen. Und dieses Durchdringen ist genau das hier. Sie will mir Mutter sein und ich darf ihr Kind sein. Rignon de Montfort. Sie ist die Mittlerin aller meiner Gnaden. Und ich muss diese Gnaden empfangen. Und als was ist sie Mutter und Mittlerin und Miterlöserin? Ihr Herz. Du hast auch ein Herz. Was macht dein Herz? Bum, bum, bum. Es schlägt. Ja, hoffentlich. Wenn nicht, dann haben wir gleich einen Sarg zu bestellen. Das wollen wir ja nicht. Gut, also das Herz. Was bedeutet das, dieses Herzschlagen? Das Herzschlagen ist eben genau das, was unser Leben betrifft. Unser Leben ist wie das Schlagen des Herzens. Bum, 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 bum. Das ist immer dasselbe. Jeden Morgen stehst du auf. Jeden Morgen machst du deinen Tee und Kaffee. Jeden Morgen laufst du irgendwo rum. Dann gibt es das Mittagessen. Dann kommt der Mittagsschlaf für manche, für mich zum Beispiel. Und dann anschließend wird wieder geschafft. Und dann kommt der Abend. Und dann wird der Abend gegessen. Dann geht man wieder ins Bett. Ja? Du stehst am Morgen auf und 68.400 Male, das sind nämlich die Sekunden am Tag, machst du so und wieder so. Du redest was, du denkst was und so. Was ist das alles? Was ist es alles? Das tun wir alle dieselben. Ob es der König von China ist, oder der Putin, oder der Trump, oder irgendein Schornsteinfeger wie du. Ja, jetzt schau mal, jetzt, was machen wir da? Das alles, was sollte das sein? Zur Ehre Gottes, zum Heil der Seele, um Gott zu lieben und ihm zu dienen und seine Seele zu retten. Das ist ja Quatsch, nicht? Ich denke an Hinz und Kunz und mache irgendwas Dinge in meinem Kopf. Da sind tausende von Gedanken, von denen wohl wenige durchdrungen sind von diesen Prinzipien. Da denke ich weder an Christus nach Maria, noch an mein Heil. Da ist nichts, das ist einfach nur Quatsch. Irgendwelche komischen Gedanken über den, über das. Ach yes, mein Nachbar stinkt aber heute oder so, nicht wahr? Ungefähr. Ja? Und irgendwelche Gedanken. Unsere Worte. Überleg dir mal deine schönen Worte. Die sind alle aufbauend. Jeder Mensch wird glücklich sein über deine wunderbaren Worte. Du Esel, du Idiot, nicht wahr? Und so. Und was diese Worte alles manchmal bringen, diese Sticheleien und diese Kommentare und dieses, nicht wahr, hintenrum und dieses Geschwätz, nicht? Und Geschwätz und Geschwätz, ja? Und bla 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 und so. Sinnloses Hin und Her. Und manchmal werden die Worte sogar recht böse und grantig, nicht? Und ganz, ganz aggressiv. und unsere Taten, was wir uns mit den Händen schaffen, weil wir unsere Talente benutzen, nicht? Die großen Taten, jetzt komme ich, habe eine schwere Arbeit am Computer, bum, 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 spielt der Mensch mit dem Computer, hat es schwer am Schaffen, nicht? Unsere Tätigkeit, die Zeit wir haben, die vergeuden wir so einfach, sitzen vor einem nach dem anderen in Filmen, die Augen, die wir bekommen haben, um diesen Quatsch uns einzusaugen, die Ohren, um diese ganze blöde Musik zu hören, ja, Menschenskind, was ist das? Was bleibt hier von einem christlichen Alltag? Manchmal gar nichts, außer dem Morgen- und Abendgebet, wenn es überhaupt gebetet wird. Seht, meine Lieben, da braucht's was. Da braucht's jetzt eine Waschmaschine. Also da braucht's jemand, da muss also in diesen halbtoten Ding da wirklich ein bisschen neue Energie reinpumpen. Das Blut ist hier alt und ist verrottet und da muss hier was Neues rein. Und das Neue, das ist was? Das ist wieder der Heilige Geist. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde ihnen das Feuer deiner Liebe. Denn das ist es ja, was fehlt. Diese Liebe zu Gott gibt es da nicht, die Liebe zum Nächsten gibt es da nicht. Da gibt es nur die Liebe zu mir selbst und zu meinen kleinen und weiß ich was alles für komische Sachen. Und das muss geändert werden. Und nun wird uns ja in Fatima die Mutter Gottes gegeben. Sie schenkt uns ihr unbeflecktes Herz. Das heißt, sie möchte unser Herz ihrem gleichstellen, ihr Herz in unseres hineinbringen und so soll unser Herz unsere tagtäglichen Gedanken, unsere Wörtchen, unsere Taten langsam aber sicher erfüllt werden mit Gnade. Die Gnadenvermittlerin möchte nicht nur die heilige Gnade spenden und dich irgendwann mal von den bösen Wegen bekehren, sondern sie möchte dir ununterbrochen aktuelle Gnaden schenken, die jedem Augenblick alles, was du tust, was du denkst und was du sagst, heiligen, auf die Ebene Gottes führen. Wie schön ist das, wenn du mal denkst, ich habe zum Beispiel eine Arbeit getan und während dieser Arbeit konnte ich viel oft Stoßgebete beten und war irgendwo mit dem Herrgott verbunden, haben das alles geschenkt. Da hat die Mutter Gottes gewirkt, da hat es geklappt, verstehen Sie? Oder wenn Sie eben ein Gespräch führen und in diesem Gespräch sich ganz und gar von der Inspiration des Heiligen Geistes leiten lassen, wie machen Sie das? Weil der Heilige Geist sowieso nur durch Maria wirkt, dann bitten Sie Maria, Mutter, mach du's, sprich du durch mich, bring du deine Worte, die Worte, die du ja von Jesus hast. Denk du in mir, o Jesus, dann denke ich licht und klar. Sprich du durch mich, o Jesus, spreche ich mild und wahr. Aber Jesus spricht durch mich und denkt in mir nur, wenn ich zu Maria gehe, denn durch Maria zu Jesus gehe ich und Jesus kommt zu mir durch Maria. Und dann, ich brauche das nicht denken übrigens, wenn ich das Gebet bete, aber so wird es jedenfalls sein. In der Tatsache, dass Maria jetzt auf meine Lippen, in meinen Mund die Worte legt, die von Christus kommen und die dem anderen Gutes tun. Wenn jemand ein solches Gespräch führt, ist es ein wunderbares Gespräch, ein auferbauendes Gespräch, wo sie nachher glücklich sind und nicht aufgebraucht und ausgelaut und leer. Verstehen Sie? So ist es. Und das will die Mutter Gottes immer mehr in uns tun. Das ist die große Maschine, die Waschmaschine, wie ich sagte, die Mutation, die Veränderung, die Umkehr, die langsam aber sicher in vielen langen Jahren unser Leben hochhebt von eben diesem Schmutz und von diesem alltäglichen, banalen Nichts und Zeitverschwendung und Zeitrauben eben immer höher, dass eben unser Leben mit großem Sinn, mit großer Freude und mit großem Licht erfüllt werden und viel Frucht bringen, bleibende Frucht. Das ist genau das, was der Maximilian Kolbe uns von Anfang bis Ende in seiner MI lehrt. Das ist genau das. Dass er möchte, dass in unser Herz die Immaculata reinkommt, dass wir uns von ihr inspirieren lassen, ihre Instrumente und Werkzeuge sind. Und in dem Augenblick, wie glücklich bist du, wenn du einmal im Tag irgendeinem Menschen was getan hast, was Heil der Seele, selbst wenn du den Rest des Tages irgendwie nichts getan hast. So, sehen Sie, und jetzt kommen wir zum Letzten. Wo führt das alles hin? Diese ganzen großen Wahrheiten über die Mutter Gottes. In Lourdes enthüllt sie uns das Geheimnis ihrer unbefleckten Empfängnis, in tiefster Weise, wenn ich so sagen kann. In Fatima enthüllt sie das, wer sie ist für uns, nämlich unser Weg, der uns zum Ziel führt. Weil dieses eben die großen Wirklichkeiten ihres eigenen Weges ist, ihrer eigenen Sendung. Die Sendung, die Maria bekommt von Gott, als Braut des Heiligen Geistes, als eben Mittlerin der Gnaden, als Mutter aller Menschen. Und jetzt sehen wir eben, wo das hinführt. Das Ganze endet natürlich in der Assumptio, im Triumph. Maria wird diese Gnaden ausspenden und Miterlöserin sein, in Aktion, solange es die Welt gibt. Solange es die Welt gibt, wird sie noch Kinder haben, die sie suchen muss. Wird sie noch Kinder haben, die ihre Gnade, ihre mütterliche Liebe brauchen und ihre Fürsorge. Im Himmel werden die alle glücklich sein. Da braucht es die schwere Arbeit nicht mehr. Da ist der Erlöser und die Miterlöserin schon ganz und gar in der Glorie und sehen nur noch die Früchte, die herrlichen Früchte ihres ganzen Erlösungswerkes. Und das ist, wohin alles geht. Und das ist die Assumptio. Das ist das Wunder der Aufnahme Mariens in dem Himmel mit Leib und Seele. Und wenn Sie es jetzt nochmal anschauen, dann sehen Sie hier Grundlage, Fundament, Weg, Ziel. Das Ziel wird uns dargestellt durch das Wunder der Assumptio, das Wunder der Aufnahme Mariens in den Himmel. Die Mutter Gottes illustriert es in ganz besonderer Weise vor unseren Augen, dass wir das wieder besser verstehen. Denn das ist eine Wahrheit, die alt ist wie die Kirche. Aber dass wir das wieder verstehen oder tiefer verstehen, deshalb erscheint sie in Lourdes, um das Fundament zu erklären. Deshalb erscheint sie in Fatima, um eben ihre Berufung, wenn ich so sage, ihre Sendung, die sie an uns hat, die große Funktion, die Gott ihr gibt im Heilswerk, als Teilnehmerin an der Mission des Sohnes und des Heiligen Geistes zusammen, eben, dass wir sie erkennen und sie so sehen, wie sie sind. Aber diese Frucht des Letzten wird eben erst am Ende der Welt sein. Aber am Ende der Welt wird ihr unbeflecktes Herz triumphieren. Dieser Triumph des unbefleckten Herzens wird eben der ganzen Welt zeigen, und ich denke, dass es das Schönste und das Herrlichste im letzten Gericht sein wird, wenn Gott eben der ganzen Schöpfung sein Meisterwerk zeigen wird, in seiner ganzen Erhabenheit und Glorie. Dann werden wir die Augen aufmachen und sagen, Mensch, ich hatte ja gar keine Ahnung, wer du wirklich bist, Maria. So. Und das ist jetzt das, was wir eben die ganze Zeit tun. Deshalb predigen wir Ihnen über Fatima. Was hat jetzt die MI zu tun? Die MI ist einfach die Werkstatt oder die Küche, nicht? Oder wenn Sie, wo haben wir die Waschmaschine, im Waschraum, ne? MI ist der Waschraum oder die Küche, wo der Kuchen gebacken wird, oder die Werkstatt, wo diese ganzen Dinger zusammengebaut werden, ne? Oder einfach das Bauunternehmen, das das ganze Häuschen baut. Die MI erinnert uns daran, auf dieses Fundament zu bauen. Deshalb bekommen sie von Maximilian Kolbe immer solche Schüsse und von seinen Dienern immer wieder Erinnerungen und sagen, pass auf, du bist MI, du bist Ritter der Immaculata. Und wenn die Ritter der Immaculata sich einander grüßen, Ehre der Immaculata, Cesce Pogalane, wie der heilige Maximilian Polis sagt. Und das heißt eben, die Ehre der Immaculata, Immaculata, da ist schon das Fundament wieder da. Und dann geh hin, werde Werkzeug der Immaculata, der Mutter Gottes, um dir zu helfen, Seelen zu retten. Dann gehst du eben ein in ihre Funktion. Die Mutter Gottes bedient sich deiner, wie ein General sich eines Heeres bedient, um hier ihre Siege zu feiern, um ihr ihre Sendung zu erfüllen. Das ist unsere Sendung. Und am Schluss bringt sie uns dann in den Himmel. Und das ist genau das Werk, die Arbeit der Militia Immaculate. Und jetzt noch ganz am Schluss etwas. 1854 hat die Kirche das Dogma Mariens der unbefleckten Empfängnis verkündet. Bereits lang vorher hat die Kirche im Jahre 431 das Dogma von der Mutterschaft Mariens verkündet. Spätestens während dem Zweiten Vatikanischen Konzil, geplant war es schon vorher, sollte das Dogma von Maria als Mittlerin aller Gnaden verkündet werden. 1950 wurde das Dogma von Maria als in die Himmel aufgenommen wurde. Und jetzt sehen Sie eben, das sind die größten Kronen. Das ist die Krone und diese Edelsteine, die eben die Krone der Mutter Gottes gegeben werden müssen. Und ich meine, es ist sehr wichtig, es wäre für die Kirche etwas einmalig Großes und Wichtiges, wenn der Mutter Gottes diese Ehre zuteil würde. Und ich glaube, wir haben alles daran zu tun und zu bitten, nicht nur, dass der Papst Russland dem unbefleckten Herzen weihe, sondern der Papst auf der ganzen Welt die Andacht zum unbefleckten Herzen eben wirklich etabliere und sie fördere. Und diese Andacht zum unbefleckten Herzen heißt ja nichts anderes, sie anerkennen als Mittlerin aller Gnaden. Und das Schönste wäre einfach, das schon längst vorbereitete Dogma zu erklären. Die Texte sind vorbereitet. Das ganze dogmatische Text, das Wortlaut, ist alles vorbereitet. Schon längere Zeit, braucht es nur sagen. Will es natürlich nicht, solange wir in dieser Katastrophe des Ökumenismus und des Modernismus leben. Aber die Tage werden kommen. Denn wir wissen ja, am Ende wird ihr unbeflecktes Herz siegen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste.
Wie
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib.